ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Kolja Schwarz und heute wollen wir darüber sprechen, ob und was der Rechtsstaat dagegen tun kann, dass er von Verfassungsfeinden unterwandert wird. Konkret, ob man ausschließen kann, dass Verfassungsfeinde vom Staat zu Richtern und Staatsanwälten ausgebildet werden. Eine Rolle spielte das Thema auf der Tagung der Präsidenten der Oberlandesgerichte in diesem Jahr und deshalb freue ich mich besonders, dass ich gleich mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichts Stuttgart, Andreas Singer, über die Herausforderungen, die das Thema mit sich bringt, sprechen kann. Aber zunächst habe ich zwei Expertinnen hier im Studio, zum einen, weil sie sich intensiv mit dem Thema befasst haben, zum anderen, weil sie selbst gerade noch Referendarinnen sind. Sie machen gerade ihre Wahlstation bei uns in der ARD-Rechtsredaktion. Ich sage herzlich willkommen, Antonetta Stefani und Liv Hagmann. Schön, dass ihr bei mir seid.
Hallo.
Hallo.
Ja, vielleicht ganz kurz zum Einstieg mal für die Nicht-Juristinnen und Juristen unter unseren Hörerinnen. Was genau ist eigentlich das Referendariat und wozu braucht man es?
Also wer RichterInnen, StaatsanwältInnen oder AnwältInnen werden will, der muss nach dem Studium eben noch das Referendariat, also kurz das REF, machen. Mhm. Und das dauert ungefähr 2 Jahre und man probiert dann währenddessen so verschiedene juristische Berufe aus. Also es gibt da verschiedene Stationen und da schlüpft man dann in die Rolle einer Richterin, einer Rechtsanwältin oder eben, wie ich jetzt hier auch, in die Rolle einer Redakteurin in der ARD-Rechtsredaktion. Und am Ende, da macht man dann das zweite Examen, also man schreibt Klausuren und hat noch eine mündliche Prüfung und dann hat man danach die sogenannte, also so sagt es das Gesetz, Befähigung zum Richteramt und die brauche ich aber eben nicht nur, um Richterin zu werden, sondern auch Staatsanwältin oder Anwältin.
Wenn man jetzt sagt, dass Verfassungsfeinde nicht Richterinnen oder Staatsanwälte sein dürfen, dann klingt das, glaube ich, für jeden erstmal logisch und nachvollziehbar, denn sie sollen ja den Rechtsstaat vertreten, ihn schützen und nicht bekämpfen. Aber vielleicht könnt ihr auch das nochmal erklären. Ist das im Grundgesetz oder irgendwo so klar geregelt oder woher kommt dieses Selbstverständnis?
Ja, also das Grundgesetz sagt hierzu erstmal nur, dass für alle Beamten die sogenannten hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums gelten.
Okay, muss man erklären. Was ist das?
Ja, genau. Also zu diesen Grundsätzen gehört eben zum Beispiel, dass der Staat seine Beamten versorgt, ihnen einen angemessenen Lebensunterhalt gewährt, also sie bezahlt. Und im Gegenzug dazu haben die Beamten eben dann auch bestimmte Pflichten gegenüber dem Staat. Zum Beispiel die sogenannte Treuepflicht. Und die besagt dann unter anderem, dass sich alle Beamten zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, also quasi zu unserem Grundgesetz, bekennen müssen. Und das ist ja auch irgendwie logisch, denn der Staat möchte niemanden bezahlen, der ihn eigentlich bekämpft.
Und dann ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass der Staat sagt, dann bilden wir doch die Verfassungsfeinde gar nicht erst aus. Aber das Thema hat jetzt in den letzten Jahren so richtig Fahrt aufgenommen, unter anderem durch einzelne Verfassungsfeinde, sage ich mal, die sich zu Volljuristen ausbilden lassen wollten, also die das Studium hinter sich hatten und dann ins Referendariat eintreten wollten. Einer hat letztes Jahr sogar das Bundesverwaltungsgericht beschäftigt. Vielleicht könnt ihr auch diesen Fall nochmal schildern. Worum ging es da?
Ja, gerne. Also das ist ja so auch der bekannteste Fall bisher, würde ich sagen. Es geht da um einen Referendarbewerber aus Bayern und der war bei der rechtsextremen Partei Der Dritte Weg aktiv. Vorher war auch schon bei der NPD zum Beispiel. Und deshalb wurde sein Aufnahmeantrag in Bayern dann abgelehnt. Und dagegen ist dieser angehende Referendar dann juristisch vorgegangen. Der hat sozusagen juristisch alle Register gezogen, ist durch alle Instanzen gegangen und meinte eben vor allem, dass es überhaupt keine Rechtsgrundlage dafür gibt, dass Bayern da seinen Antrag abgelehnt hat. Und ja, am Ende ging es bis zum Bundesverwaltungsgericht, da hat er aber verloren. Und das Gericht hat da eben gesagt, dass Leute, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, und dazu zählen eben auch ReferendarInnen, sagt das Gericht, dürfen nicht die Grundwerte unserer Verfassung in Zweifel ziehen und diese freiheitlich-demokratische Grundordnung eben bekämpfen. Und das sind eben laut Gericht die Mindestanforderungen dafür, um für den Staat tätig zu sein. Und das gilt eben auch für ReferendarInnen.
Jetzt hast du aber gerade gesagt, der Kläger hat moniert unter anderem, dass es gar keine Rechtsgrundlage gibt. Und es ist ja tatsächlich so, das bayerische Gesetz hat da keine ausdrückliche Regel, dass und unter welchen Voraussetzungen ein Bewerber da abgelehnt werden kann für das Referendariat. Wie hat das Gericht sich dazu verhalten?
Das stimmt, so eine Regelung, die gibt es ausdrücklich nicht. Aber die RichterInnen, die haben hier eine Vorschrift zur Beendigung des Referendariats entsprechend angewendet, die es eben in Bayern gibt. Und die Regel, die verweist auf das Beamtenrecht und besagt eben, dass ReferendarInnen aus dem Vorbereitungsdienst entlassen werden können, wenn sie den Mindestanforderungen der Verfassungstreuepflicht, die eben für BeamtInnen gilt, nicht genügen.
Also vorzeitige Beendigung sozusagen, wenn da jemand gegen die Verfassung verstößt oder der Treuepflicht nicht entspricht, dann kann der vorzeitig entlassen werden.
Genau, der kann dann rausgeworfen werden und dafür braucht es auch keine strafrechtlichen Verurteilungen oder sowas. Da reicht einfach, dass man eben nicht mehr verfassungstreu genug ist. Und auf dieser Grundlage hat eben das Gericht gesagt, kann man dann eben auch die Aufnahme ins REF versagen, denn es wäre ja unlogisch, die Person erst aufzunehmen und dann direkt wieder zu entlassen. Und dagegen hatte das Bundesverwaltungsgericht dann auch nichts einzuwenden.
Aber das Absurde ist jetzt dabei, obwohl dieser Referendar in Bayern eben nicht zugelassen wurde und den Rechtsstreit dagegen auch verloren hat, hat der Mann am Ende trotzdem Referendariat gemacht und arbeitet heute als Anwalt.
In der Tat absurd, aber wie kam es dazu?
Ja, in Sachsen nämlich, da musste er tatsächlich zum Referendariat zugelassen werden. Das hat der Verfassungsgerichtshof dort so entschieden. Der Grund ist, dass das Juristenausbildungsgesetz in Sachsen da eben so ein bisschen anders ist als das in Bayern. Weil in Sachsen darf die Zulassung zum Referendariat nur dann versagt werden, wenn die freiheitlich-demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpft wird. Es braucht eben also solche strafrechtlichen Verurteilungen, die es in Bayern nicht braucht. Und ja, solche Straftaten hatte der Bewerber hier nicht begangen und deswegen musste er in Sachsen zum REF zugelassen werden.
Okay, das zeigt schon mal zwei Ausbildungsregelungen, zwei unterschiedliche Regelungen. Das könnte vielleicht genau bei diesem Thema das Problem sein, dass das nicht in allen Ländern in Deutschland gleich geregelt ist. Jetzt habe ich es eingangs gesagt, ihr seid gerade in den Endzügen eures Referendariats, freut euch sicherlich, dass es bald vorbei ist. Wurdet ihr denn, als ihr angefangen habt, irgendwie danach gefragt, nach eurer Verfassungstreue?
Ja, also ich mache mein Ref in Baden-Württemberg, in Freiburg und da wurde im Bewerbungsverfahren überhaupt nichts in Richtung Verfassungstreue abgefragt. Ich musste da nur ein einfaches Führungszeugnis einreichen und da stehen aber Vorstrafen eben nur drin und auch nur solche, die zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen verurteilt.
Die würden da drin stehen. Bei dir standen ja, vermutlich keine drin?
Bei mir standen zum Glück keine drin.
Ich musste das nachfragen.
Genau.
Und bei dir, Anton? Wie war's da?
Ja, bei mir in NRW, da war es eigentlich genauso. Da wurde jetzt auch nicht extra was zur Verfassungstreue gefragt. Wir mussten nur mit Unterschrift versichern, dass wir nicht irgendwie vorbestraft sind oder irgendwelche Ermittlungs- oder Disziplinarverfahren gegen uns laufen. Und wenn doch, hätten wir die Straftaten oder Verfahren eben angeben müssen. Also ein bisschen mehr noch als nur das Führungszeugnis. Und ja, ansonsten wurden da noch so Sachen abgefragt, wie ob gegen uns ein Pfändungs- und Überweisungsbeschluss läuft und wie unser Gesundheitszustand eigentlich so ist. Ja, das war's.
Okay, nur Gesunde dürfen ins Referendariat. Nein. Ja. Okay, also da haben wir jetzt schon mal 2 Länder, in denen da gar nicht nachgefragt wurde nach der Verfassungstreue.
Genau, wobei in NRW bei uns, da gab es damals, als ich angefangen habe, noch eine Neuerung im REF, die vielleicht auch noch so ein bisschen in diesen Dunstkreis der Verfassungstreue passt. Bei uns gibt es nämlich seitdem verpflichtend 2 Ausbildungstage im REF zum Thema NS- und SED-Unrecht. Und ja, da haben wir uns einen Tag so historisch, insbesondere mit der Gesetzgebung des NS-Regimes und auch der SED-Diktatur befasst. Und am zweiten Tag hatten wir so einen Workshop in einer NS-Dokumentationsstätte in Köln.
Das geht, glaube ich, zurück auf die Änderung im deutschen Richtergesetz, die vorsieht, dass das NS- und das SED-Unrecht Teil der juristischen Ausbildung jetzt sein muss.
Genau, deswegen gab es das bei uns in Baden-Württemberg auch. Wir hatten eben auch so eine AG zum Thema Justizunrecht im 20. Jahrhundert. Und am Amtsgericht Freiburg gibt es seit ein paar Jahren auch so eine Ausstellung zum Thema NS-Justiz in Freiburg. Und die haben wir dann eben gemeinsam mit allen Referendarinnen und Referendaren besucht.
Ich habe da auch in der Podcast-Vorbereitung nochmal in die Begründung zu dieser Änderung des Richtergesetzes geschaut. Und da steht unter anderem drin, ich lese das mal kurz vor, Auch heutzutage sind Juristinnen und Juristen, an welcher Stelle auch immer sie tätig sind, in ihrer Praxis Konfliktlagen und Anfechtungen ausgesetzt. Sie müssen im Rahmen ihrer Tätigkeit häufig Entscheidungen in belastenden Situationen fällen und können mit Konstellationen konfrontiert sein, in denen ihre rechtsstaatliche Haltung und das Einstehen für die Grundwerte unserer Verfassung gefordert sind. Man hatte mit der Regelung also schon auch so ein bisschen das Ziel, durch die Befassung mit dem historischen Unrecht so die Verfassungstreue der Studierenden und ReferendarInnen zu stärken, finde ich.
Also da will man das Einstehen für die Verfassung fördern. Aber kommen wir zurück zu denen, bei denen das vielleicht gar nichts mehr bringt, weil schon bei der Einstellung klar ist, dass sie es mit der Verfassungstreue nicht so ernst nehmen. Wir haben jetzt gehört, bei euch wurde das nicht abgefragt, aber ihr habt, glaube ich, auch mal geschaut, wie es in den anderen Bundesländern ist, oder?
Ja, genau. Wir waren mal fleißig und haben uns die Bewerbungsunterlagen für das Referendariat in allen Bundesländern in Deutschland angeschaut. Und tatsächlich gibt es inzwischen 7 Bundesländer, in denen die angehenden Referendarinnen und Referendare solche Erklärungen zur Verfassungstreue abgeben müssen. Also das ist zum Beispiel in Bayern so, aber auch in Berlin oder eben Thüringen. Und da muss man dann unterschreiben, dass man keine Organisation unterstützt, die sich irgendwie gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung betätigen.
Und wird einem da auch gesagt, welche Organisationen das sind oder sein könnten?
Also in Bayern, da gibt es zum Beispiel so eine Liste mit Organisationen, die dann alle ReferendarInnen auch ausgehändigt bekommen. Und da stehen eben Organisationen drin, die irgendwie als extremistisch oder extremistisch beeinflusst gelten. Und die Liste, die ist zwar nicht abschließend, aber die gibt da doch einen ganz guten Überblick. Und da stehen eben so alle möglichen rechts- oder linksextremistischen Organisationen wie die NPD oder die KPD drauf, aber auch islamistische Bewegungen oder auch zum Beispiel Scientology. Wichtig ist aber, BewerberInnen, die Mitglied in so einer Organisation sind, die werden jetzt nicht automatisch nur deshalb abgelehnt, weil das ist immer eine Einzelfallprüfung, wer jetzt konkret zum Referendariat zugelassen wird. Und da spielt dann zum Beispiel eine Rolle, ob BewerberInnen Führungspositionen in so einer Organisation haben oder sich öffentlich entsprechend geäußert haben oder sowas.
Also quasi erstmal ein Anhaltspunkt für eine genauere Prüfung, ob der Bewerber, die Bewerberin da verfassungstreu ist oder nicht.
Genau.
Jetzt haben die Gerichte, ihr habt es gesagt, das Bundesverwaltungsgericht hat das akzeptiert, aber lasst uns vielleicht noch mal kurz über ein Argument reden, nämlich, dass man das Referendariat ja auch machen muss, wenn man gar nicht in den Staatsdienst will, also wenn man nicht Richter oder Staatsanwalt werden will, sondern Rechtsanwalt. Ihr habt es eingangs erklärt. Das wird einem ja dann dadurch auch versagt. Wenn man das Referendariat nicht machen kann, wird man nicht Volljurist, dann kann man auch nicht Rechtsanwalt werden.
Ja, ganz genau. Und die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft, die wird eben, so wie das ja auch in Sachsen geregelt ist für die Referendare, erst dann versagt, wenn die antragstellende Person die freiheitlich-demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpft. Und ja, deswegen wird eben bezüglich der Zulassung der Referendare schon diskutiert, ob es wirklich sein kann, dass die Anforderungen für die Zulassung zum Referendariat strenger sein dürfen als die für Rechtsanwälte.
Das hat übrigens auch das Verwaltungsgericht in Cottbus letztes Jahr so gesehen. Das hatte nämlich auch genau diese Bedenken, dass ja für AnwältInnen niedrigere Anforderungen gelten und man dann den Leuten den Weg in die Anwaltschaft ja sozusagen versperrt, wenn man sie nicht zum Ref zulässt.
Ja.
Aber das OVG Berlin-Brandenburg, das hat die Entscheidung aus Cottbus direkt gekippt. Die haben entschieden, dass der Bewerber da, der auch rechtsextreme Ansichten vertreten hatte und dann nicht zugelassen wurde, wegen dieser Ansichten auch abgelehnt werden darf.
Genau, und so hat es ja auch das Bundesverwaltungsgericht damals entschieden. Und da haben die Richterinnen und Richter eben betont, dass es durchaus in Ordnung ist, wenn die Anforderungen an Referendare strenger sind als die für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Weil der Grund, den sie dafür genannt haben, war so ein bisschen, dass man im Referendariat ja eben auch in der Justiz und bei der Staatsanwaltschaft und damit für den Staat arbeitet. Da entwirft man ja zum Beispiel Urteile, leitet auch mal eine Gerichtsverhandlung oder vertritt sogar die Staatsanwaltschaft in Strafprozessen. Und weil das eben alles wichtige Aufgaben im Rechtsstaat sind, die die Referendarinnen und Referendare hier schon wahrnehmen, muss die Gesellschaft auch darauf vertrauen können, dass das nur Personen sind, die auch verfassungstreu sind.
Klingt erstmal so logisch und nachvollziehbar, aber es ist verfassungsrechtlich durchaus umstritten und manche haben dieses Bundesverwaltungsgerichtsurteil auch durchaus kritisiert, weil man damit eben die Berufs- und Ausbildungsfreiheit auch stark einschränkt und manche sagen, das sei auch mit der freien Anwaltschaft nicht vereinbar, dass man den werdenden Anwältinnen und Anwälten ihren Weg quasi verbaut. Werde ich gleich sicher auch mit meinem Gast besprechen. Euch sage ich erstmal vielen Dank für die wirklich zahlreichen Informationen. Danke, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Gerne.
Ja, und jetzt bin ich in Stuttgart am Oberlandesgericht mit unserem mobilen Podcast-Set. Deswegen klingt das hier jetzt auch ein bisschen anders als gerade noch im Studio mit den Referendarinnen. Ich sitze im Oberlandesgericht im Büro von Dr. Andreas Singer. Seit 2 Jahren ist er der Präsident des Oberlandesgerichts. Hallo, Herr Singer. Danke, dass Sie mich empfangen.
Sehr gerne, lieber Herr Schwarz.
Ja, Herr Singer, Verfassungstreue von Referendaren. Warum ist Ihnen das Thema so wichtig?
Ende letzten Jahres haben die Parteien im Deutschen Bundestag gemeinsam unsere Verfassung in Richtung einer stärkeren Resilienz des Rechtsstaats getrimmt. Sie haben das Bundesverfassungsgericht besser vor Angriffen von Extremisten geschützt. Sie haben die Definition der Amtszeit, die Senate, die Anzahl der Richter festgelegt. Und damit einen ganz wichtigen Beitrag geleistet, denn unser Bundesverfassungsgericht hat eine ganz herausgehobene Position. Es ist der Wächter unserer Verfassung und damit haben wir natürlich eine entscheidende Stärkung des Rechtsstaats erfahren. Aber damit sind wir nicht am Ende. Der Rechtsstaat besteht nicht nur aus den 16 Richterinnen und Richtern des Bundesverfassungsgerichts. Wir haben in den Ländern 22.000 Richterinnen und Richter an allen deutschen Gerichten, über 6.500 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und über 166.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Wir alle zusammen leben und prägen den Rechtsstaat jeden Tag.
Jetzt haben Sie die Resilienz des Bundesverfassungsgerichts angesprochen und die Diskussion gibt es tatsächlich ja auch an den Landesverfassungsgerichten. Wie kann man die rechtsstaatlich stärken? Ist das überhaupt noch möglich, auch aufgrund der Mehrheiten, die es in manchen Bundesländern schon nicht mehr gibt? Aber wir blicken mit Ihnen auf die Justiz insgesamt. Sie haben die Zahlen angesprochen. Gibt es aus Ihrer Sicht eine Gefahr, dass die Justiz von Verfassungsfeinden unterwandert wird?
Wir nehmen die Berichte der Verfassungsschutzämter sehr ernst. Die Verfassungsschutzberichte der letzten Jahre zeigen deutlich auf, dass wir einen Anstieg am linken, am rechten Rand haben, dass wir mehr Extremismus und Radikalisierung haben, eine Polarisierung der Gesellschaft. Und diese gesellschaftliche Entwicklung, die bildet sich jetzt eben auch in der Juristenausbildung ab. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir unsere Justiz vor Angriffen von außen schützen. Es gilt darum, eine Unterwanderung vorzubeugen. Insoweit darf es zu keiner Aushöhlung des Rechtsstaats kommen. Denn genau das ist in der NS-Zeit passiert. Die Justiz war ein ganz entscheidendes Instrument, um die NS-Gewaltherrschaft in Deutschland durchzusetzen. Der Volksgerichtshof und die Sondergerichte verstanden sich als Standgerichte der inneren Front. Es wurde kurzer Prozess gemacht und die Würde und die Rechte der Menschen wurden mit Füßen getreten. Wir alle stehen in der Verantwortung, dass sich das niemals wiederholt. Deshalb müssen wir uns vor Verfassungsfeinden in den eigenen Reihen schützen. Und deswegen ist es mit der Reform des Schutzes des Bundesverfassungsgerichts eben nicht getan, sondern wir müssen uns über die gesamte Justiz, über den gesamten Rechtsstaat unterhalten und die Bemühungen, die wir eben im letzten Jahr gesehen haben, aufgreifen und in die Fläche bringen.
Jetzt haben Sie dieses Jahr dieses Thema auch besprochen auf der Tagung der Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte. Wird das Thema in den anderen Ländern bei Ihren Kolleginnen und Kollegen als genauso wichtig erachtet, wie Sie das gerade sehen?
Absolut. Es ist das beherrschende Thema, eine große Herausforderung für unsere gesamte Gesellschaft. Wir haben als OLG-Präsidenten gemeinsam mit der Präsidentin des Bundesgerichtshofs da eine ganz einheitliche Meinung. Im Referendariat bilden wir den Rechtsstaat von morgen heran. Die Kolleginnen und Kollegen, die in Zukunft Verantwortung übernehmen, in Justiz, in Anwaltschaft, das sind die Kolleginnen, die wir jetzt ausbilden. Und wir sollten nicht diejenigen ausbilden, die unser Land, unseren Rechtsstaat und unsere Werte zerstören wollen. Wir dürfen den Brandstiftern nicht das Zündholz in die Hand drücken.
Jetzt haben wir gerade einen Fall gehört, den wohl bekanntesten Fall, der sich bis zum Bundesverwaltungsgericht geklagt hat, ein Referendar aus Bayern oder eben kein Referendar aus Bayern, weil er ja in Bayern gar nicht zugelassen wurde, aber er wurde danach in Sachsen Referendar und ist inzwischen Anwalt. Gab es bei Ihnen am Oberlandesgericht Stuttgart schon ähnliche, vergleichbare Fälle?
In meiner 2-jährigen Amtszeit als OLG-Präsident ist mir noch kein Fall bekannt geworden, aber da gebe ich mich keiner Illusion hin. Stuttgart und sein Bezirk, das ist ja keine Insel. Und die aktuellen Fälle in den anderen Ländern zeigen, dass sich die Referendare ja ganz gezielt auf mehrere Standorte bewerben. Also insoweit gibt es regelmäßig parallele Bewerbungen an mehreren Oberlandesgerichten. Und da gilt es genau hinzuschauen, denn auch die Bewerber schauen ganz genau hin, in welchen Ländern die Aussichten am besten sind.
Jetzt habe ich gerade mit zwei Referendarinnen gesprochen, die bei uns in der Wahlstation sind, in der ARD-Rechtsredaktion. Und eine davon hat in Baden-Württemberg oder macht in Baden-Württemberg ihr Referendariat. Und die hat mir geschildert, dass sie da am Anfang gar nicht gefragt wurde nach der Verfassungstreue, so wie das wohl in vielen Ländern, an vielen Oberlandesgerichten in Deutschland ist. Würden solche Fälle bei Ihnen überhaupt auffallen? Und wenn ja, wie werden Referendare irgendwie überprüft oder wäre das eher so ein Zufallsfund?
Also zunächst mal haben wir auch in der Vergangenheit schon immer entsprechende Führungszeugnisse eingeholt. Es ist auch so, dass eine Erklärung über anhängige oder frühere Straf- und Ermittlungsverfahren abgegeben werden muss. Wer hier die Unwahrheit sagt, der täuscht und kann natürlich dann anschließend auch wieder aus dem Referendariat entlassen werden. Aber, und es ist wichtig, wir haben gerade auch im Nachgang zu den entsprechenden Beschlussfassungen in Weimar, nunmehr auch in Baden-Württemberg.
In Weimar war die, müssen wir nochmal dazu
genau,
sagen, die Tagung der
OLG-Präsidenten. Ja. Und wir haben in Baden-Württemberg nunmehr auch das Erfordernis, ausdrücklich eine verfassungstreue Erklärung abzugeben. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen versichern, dass sie Bestrebungen, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind, nicht unterstützen und auch keinen Organisationen angehören, die dies tun.
Das haben Sie jetzt eingeführt, neu sozusagen?
Das machen wir auf der Grundlage, weil wir eben auch bestärkt durch das Bundesverwaltungsgericht und auch vorhergehende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts uns sehr sicher sind, dass dieses Erfordernis der Verfassungstreue ja unmittelbar aus unserer Verfassung selber folgt und insoweit Mindestanforderungen abgefragt werden können. Und das tun wir nunmehr auch in aller Entschlossenheit und als deutliches Signal, dass wir die Unterwanderung der Justiz unterbinden werden.
Wäre es trotzdem sinnvoll, das auch gesetzlich zu regeln, also in die Ausbildungsordnung reinzuschreiben und damit noch klarer zu ziehen?
Das ist absolut anzuraten. Wie Sie zu Recht mitteilen und auch in Ihrem Beitrag gebracht haben, ist es natürlich ein Bereich, der grundrechtsrelevant ist. Wir haben die Bewerberinnen und Bewerber, die ihrerseits Artikel 12 für sich geltend machen können. Es geht um die Ausbildungsfreiheit, um die freie Wahl der Berufe. Das sind Grundrechte. Und wenn jemand nicht zum Referendariat zugelassen wird, dann greifen wir in diese Grundrechte ein. Dafür brauchen wir eine Ermächtigungsgrundlage. Und unsere Verfassung sagt, dass die wesentlichen Entscheidungen in unserem Land, insbesondere wenn sie grundrechtsrelevant sind, eine Entscheidung des Parlaments, unseres Gesetzgebers erfordern. Da heißt die gesetzliche Verankerung das Mittel der Wahl. Und hier gilt es nachzuarbeiten, allzumal wir ja in den Ländern sehr unterschiedliche Regelungen haben, die zu kaum erklärbaren Ergebnissen führen.
Also dafür setzen Sie sich stark ein, dass nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in den anderen Ländern danach gebessert wird.
Wir brauchen definitiv Regelungen, in denen die Abgabe einer Erklärung zur Verfassungstreue abgegeben und hinterlegt wird. Und darüber hinaus brauchen wir eine Ermächtigungsgrundlage, dass wir bei begründeten Zweifeln an der Verfassungstreue eben Bewerber auch ablehnen können.
Diese Abfrage oder dieses Bekenntnis zur Verfassungstreue, wie sehr erhoffen Sie sich da, wenn Sie das jetzt eingeführt haben, dass die Referendarinnen und Referendare oder die Bewerber dazu das dann auch ehrlich beantworten? Ich meine, wenn ich zum Referendariat zugelassen werden will, dann kann ich ja da erstmal ankreuzen, was ich möchte.
Zunächst mal ist es natürlich ein deutliches Signal. Bevor Sie sich insoweit ein öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis begeben, müssen Sie diese Erklärung nunmehr in Baden-Württemberg sowohl am OLG Stuttgart als auch am OLG Karlsruhe abgeben. Es ist so, wenn Sie diesbezüglich Falschangaben machen, insbesondere was die Angehörigkeit zur Organisation angeht, Sie allein aufgrund der Täuschung im Bewerbungsverfahren aus dem Referendariat wieder entfernt werden können. Darüber hinaus ist es so, dass es ja in den anderen Ländern durchaus durch diese verfassungstreue Erklärungen gelungen ist, die Fälle zu identifizieren. Die Fälle sind ja bekannt geworden, es gab die Ablehnungen. Und das Wichtige ist, dass wir Anknüpfungspunkte erhalten, um auf dieser Grundlage unsere Prüfungen überhaupt erstatten zu können. Da werden wir selbstverständlich in Zweifelsfällen dann auch die Landesämter für Verfassungsschutz bemühen und werden uns da Erkenntnisse sichern, wenn wir konkrete Anknüpfungspunkte Ermittlungstatsache haben. Und die erhoffen wir uns im Rahmen dieser Befragungen.
Mhm. Sie haben es gesagt, in anderen Ländern wurden die Fälle dadurch bekannt. Liegt das vielleicht auch so ein bisschen daran, ja, dass die Verfassungsfeinde dann gerne sich auch dazu bekennen, dass sie eben nicht verfassungstreu sind oder da noch dazu schreiben, was sie unter ihrer Verfassungstreue verstehen, sage ich mal?
Genau so ist es, Herr Schwarz. Und von daher, man glaubt es kaum, aber gerade in diesem Abfragemodus sind eben zahlreiche Fälle bekannt geworden, in dem eben keine Erklärungen abgegeben wurden, ergänzende Erklärungen abgegeben wurden oder erklärt wurde, warum man das früher anders gesehen hat. Wir sollten kein Mittel ungenutzt lassen, um den Extremismus offenzulegen und ihn innerhalb der Justiz auszuschließen.
Jetzt sprechen Sie sich sehr dafür aus, sprechen hier im Interview mit mir, haben auch schon Zeitungsinterviews dazu gegeben. Welche Rückmeldungen bekommen Sie denn aus der Politik? Wie steht die Justizministerin dazu? Gibt es da Chancen, dass sich da auch am Gesetz was ändert?
Die Stärkung des Rechtsstaats ist ein großes gemeinsames Thema, die Herausforderung der Gegenwart. Und hier erhalten wir alle eine breite politische Unterstützung. Das gemeinsame Anliegen der OLG-Präsidenten ist Common Sense, das ist gar keine Frage. Nur zwischen der Wahrnehmung der Notwendigkeiten und der Aktivität des Gesetzgebers, ja, da ist teilweise ein zeitlicher Versatz. Es ist kurz vor der Bundestagswahl nach dem Auseinanderbrechen der Regierung noch gelungen, dass CDU, CSU, SPD, Grüne, Linke, FDP gemeinsam die Verfassung geändert haben und das Bundesverfassungsgericht besser geschützt haben. Das war wichtig, das war richtig wegen der herausgehobenen Position des Bundesverfassungsgerichts. Aber genau den gleichen Schwung, genau die gleiche Haltung, genau das erfordert es nunmehr. Und das ist die große Anregung und auch die große Bitte von uns Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Präsidentin des Bundesgerichtshofs, dass die Gesetzgeber nunmehr mit dem gleichen Schwung und mit dem gleichen Herz diese Verfassung und diesen Rechtsstaat vor den Feinden unserer Verfassung schützen. Wir wünschen uns ein einheitliches Vorgehen, weil es keinesfalls überzeugen kann, wenn eben das Referendariat in einem Land abgelehnt wird und im anderen dann gemacht wird. Das Ergebnis bleibt das gleiche. Der Extremist wird Rechtsanwalt und auch Rechtsanwälte sollten auf der Grundlage unseres Grundgesetzes agieren. Und daher wünschen wir eine einheitliche Regelung, die es uns ermöglicht, eine Handhabe zu bekommen. Am Ende müssen wir Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte die Entscheidung über die Zulassung des Referendariats treffen. Aber dafür bedarf es bitte einer klaren, eindeutigen gesetzlichen Grundlage.
Mhm. Sind Sie da guter Dinge, dass alle Länder da mitmachen, Einigungen, Lösungen finden und das auch schnell?
Wir haben in Baden-Württemberg mit Justizministerin Gentges eine Justizministerin, die dieses Thema angehen möchte. Ich bin guter Hoffnung, dass, wenn entsprechende Vorschläge aus den Ländern kommen, andere nachziehen. So ist es oft im Föderalismus, dass es eben Einzelner bedarf, die vorangehen und die anderen dann eben auch mitziehen. Das Anliegen ist völlig unstreitig. Es gibt eine breite politische Unterstützung für das Thema Stärkung des Rechtsstaats. Wir müssen jetzt ins Handeln kommen und den Gestaltungsspielraum, den uns die Gerichte geben. Die Gerichte betonen immer wieder, dass der Gesetzgeber einen Gestaltungsspielraum hat. Und diesen Gestaltungsspielraum gilt es nun zu nutzen.
Sprechen wir noch über die Menschen, die in die Anwaltschaft gehen wollen. Sie haben sie gerade selber angesprochen und sagen, auch Anwältinnen und Anwälte sollten keine Verfassungsfeinde sein. Aber lassen Sie uns da noch mal ein bisschen genauer reingehen, denn in der Bundesrechtsanwaltsordnung steht, die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft ist zu versagen, wenn die freiheitlich-demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpft wird. Die Hürden sind hier also dann doch um einiges höher, als es das Bundesverwaltungsgericht jetzt oder na, die Hürden sind niedriger, sagen Sie. Zeigen Sie mir an. Also das müssen wir den Hörerinnen und Hörern natürlich sagen, dass Sie die Nomen und die Hürden sind niedriger, sagen Sie. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Also Anwalt wird man nur dann nicht, wenn man tatsächlich strafbar wird und damit die Verfassungsordnung bekämpft. Und das Bundesverwaltungsgericht hat ja bei den Referendaren gesagt, dass das auch schon vorher der Fall ist. Ja, lassen Sie uns drüber sprechen. Wie problematisch ist das, wenn man denen, die eben nicht strafbar geworden sind, dann ja vorher schon die Möglichkeit nimmt, überhaupt die Zulassung zur Anwaltschaft zu beantragen?
Sie sprechen es an, Herr Schwarz. Es ist ja eine Regelung, die in der Bundesrechtsanwaltsordnung hinterlegt ist. Das ist Gesetzesrecht, das ist ein Bundesgesetz. Und es gibt seit 2023 den Appell der Justizministerinnen und Justizminister. Auf ihrer Justizministerkonferenz haben die beschlossen, dass § 7 Nummer 6 der Bundesrechtsanwaltsordnung geändert werden muss. Es kann nicht sein, dass in der Anwaltschaft die Zulassung ausschließlich dann versagt wird, wenn man in strafbarer Weise aktiv gegen diese Verfassung kämpft. Das heißt, der erste Schritt wäre zum Beispiel, die Vorschriften zur Bundesrechtsanwaltsordnung entsprechend anzupassen und auch hier für eine Residenz der Anwaltschaft zu sorgen. Wenn man aber den gegenwärtigen Gesetzeszustand in Betracht zieht, muss man klar sagen, natürlich wird über das Referendariat und die Nichtzulassung zugleich auch Einfluss genommen über die künftige Tätigkeit als Anwältin oder Anwalt. Das ist sicher richtig. Nur findet das Referendariat im Moment halt im Rahmen der staatlichen Rechtspflege statt. Und hier gelten eigene Spielregeln. Referendarinnen und Referendare vertreten im Sitzungssaal die Anklage. Referendarinnen und Referendare leiten Sitzungen. Sie bereiten Entscheidungen vor. Ganz ehrlich, welche Bürgerin, welcher Bürger akzeptiert es, dass an seinem Rechtsstreit Verfassungsfeinde mitgewirkt haben? Ganz konkret beim Oberlandesgericht Stuttgart. Wir bilden Referendarinnen und Referendare hier aus. In der Pflichtstation, in der Wahlstation. Gleichzeitig sind wir für Staatsschutzverfahren zuständig. Hier sind die großen Verfahren, in denen es darum geht, dass unser Staat angegriffen, attackiert wird. Nicht auszudenken, wenn hier Extremisten mit am Werk wären. Denn Referendarinnen und Referendare erhalten Zugang zu vertraulichen Informationen, zu Dokumenten. Sie kommen in sicherheitsrelevante Bereiche der Gerichte. Und insoweit ist natürlich in den Blick zu nehmen, dass das Referendariat eben im Rahmen der staatlichen Rechtspflege erfolgt und die erfolgt zu den geltenden Regeln unseres Grundgesetzes. Und das gilt es nunmehr in einen Ausgleich zu bringen. Wir müssen sehen, natürlich, das sind widerstreitende Verfassungsgüter. Auf der einen Seite der einzelne Bewerber, der macht für sich Artikel 12 geltend, der macht für sich die Ausbildungsfreiheit geltend, der beruft sich auf die freie Wahl seines Berufs, die freie Advokatur, alles gut. Auf der anderen Seite ist das Referendariat so ausgestaltet, dass es innerhalb der staatlichen Rechtspflege erfolgt, wir für eine verfassungsgemäße Justiz sorgen zu haben. Daher gibt es dann im Einzelfall durchaus eine Kollision. Aber das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass es insoweit eine Kollision von widerstreitenden verfassungsrechtlichen und verfassungsrechtlich verbürgten Rechtsgütern gibt. Diese aufzulösen ist vornehmste Aufgabe des Gesetzgebers, der dadurch vom Bundesverfassungsgericht und vom Bundesverwaltungsgericht auch ganz klar die Gestaltungsspielräume aufgezeigt bekommen hat. Und insoweit, ja, es ist eine Kollision von Gütern, aber eine, die wir aufgelöst bekommen.
Zum Ausgleich wäre es aus Ihrer Sicht vielleicht auch eine Möglichkeit, das haben manche ja auch gesagt, dass man sagt, die machen dann eben keinen Sitzungsdienst bei der Staatsanwaltschaft, die schreiben keine Urteilsentwürfe, die sitzen nicht mit auf der Richterbank, machen keine Sitzungsleitung, sondern ja, so eine Art Ausbildung zweiter Klasse.
Naja, also insoweit machen Sie ja schon damit deutlich, dass ja letztlich der Kern des gesamten Referendariats dann letztlich dann von Extremisten nicht abgeleistet werden könnte. Ich wüsste nicht, was dann vom Referendariat dem, ja, insoweit der Ausbildung in der Praxis dann auch überbleibt. Insoweit, ja, Sie machen den richtigen Punkt auf. Es geht um die Frage der Verhältnismäßigkeit. Es geht um die Frage dessen, was eben noch leistbar und darstellbar ist. Andererseits muss man auch ganz klar sagen, es ist jetzt auch nicht insoweit an uns, die Tore des Referendariats so weit aufzumachen, dass wir es dann auch den letzten Verfassungsfeinden noch ermöglichen, ins Referendariat einzutreten. Wir müssen gleichzeitig in den Blick nehmen, dass das Vertrauen der Menschen in diesen Rechtsstaat, in diese Justiz, ein so wichtiges Gut ist, dass wir einfach aufpassen müssen, dass wir dieser Unterwanderung auch schon im Referendariat entgegenwirken. Und wir müssen einfach auch extrem aufpassen, dass wir insoweit den Menschen gegenüber auch versichern können, dass die Verfahren, die sie vor Gericht austragen und die Menschen tragen ja regelmäßig vielleicht in ihrem Leben ein, zwei Fälle aus. Aber da müssen wir doch sicherstellen, dass in diesen Fällen dann eben auch keine Extremisten mitwirken. Und von daher, ja, sicherlich die Fragen behutsam und richtig beantworten, aber nicht vor lauter Sorge und vor lauter Angst den Brandstiftern das Zündholz in die Hand drücken. Es kann nicht sein, dass wir Menschen ausbilden, die unser Land zerstören wollen und unsere Werte vernichten wollen. Denn das ist ja das Frappierende. Gerade die Feinde unserer Verfassung nutzen ja ganz oft juristische Mittel, um uns und unseren Staat in die Defensive zu bringen, um die Demokratie zu schwächen, um den Rechtsstaat auszuhöhlen. Es sollen ja gerade einflussreiche Positionen in staatlichen Institutionen besetzt werden. Ja, und da gilt es dann eben bei Extremisten entschlossen dagegen zu halten.
Und Sie haben die Rückendeckung vom Bundesverwaltungsgericht mit dieser sehr wichtigen Entscheidung. Aber natürlich haben sich inzwischen viele Gerichte damit befasst oder befassen sich damit. Und zum Teil, jetzt ist es gerade der Verfassungsgerichtshof in Thüringen, der sich damit befasst. Da ging es auch in der Verhandlung sehr stark um die Einschränkung der Berufs- und Ausbildungsfreiheit. Da wird das Urteil Ende November kommen. Würden Sie sagen, am Ende ist es wichtig und auch möglich, dass sich das Bundesverfassungsgericht irgendwann auch inhaltlich genau mit dieser Frage nochmal befasst?
Ja, wir haben ja schon in den 70er Jahren sehr deutliche, klare Wegweisungen durch das Bundesverfassungsgericht empfangen. Und es ist so, dass das Bundesverwaltungsgericht die in seine aktuelle Rechtsprechung hat einfließen lassen. Im Übrigen haben ja zahlreiche der abgelehnten Bewerber auch immer wieder versucht, verfassungsrechtlichen Schutz in Anspruch zu nehmen, auch gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Das Gericht wurde ja sinnigerweise dann auch gleich noch Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Man muss konstatieren, dass die Anrufung des Bundesverfassungsgerichts bislang zu keinem Erfolg geführt hat.
Genau, allerdings ohne inhaltliche Prüfung, sondern als unzulässig ist das abgewiesen worden. Genau. Gut, wir werden es beobachten, ob das irgendwann auch inhaltlich da noch geprüft wird oder auch wie die anderen Gerichte das jetzt sehen und vor allem, wie die Landesgesetzgeber jetzt auch reagieren auf die Forderung der Präsidenten der obersten Gerichte. Ich sage vielen, vielen Dank. Das war ein sehr spannendes Gespräch, ein sehr wichtiges Gespräch. Danke, dass Sie die Zeit hatten.
Sehr gerne, lieber Herr Schwarz. Danke, dass Sie das Thema aufgegriffen haben.
Ja, und das war der Podcast, die JustizreporterInnen für diese Woche. Wir waren hier mit dem mobilen Podcast-Set in Stuttgart beim Präsidenten des Oberlandesgerichts, Andreas Singer. Und hier wird gebaut im Hintergrund, das sage ich noch dazu. Man hat manchmal so ein kleines Hämmern gehört, falls ihr euch gefragt habt, was das war. Ich sage danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge für uns habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an justizreporterinnen@swr.de. Also, das war's. Danke und bis nächste Woche. Tschüss.